Datenfunk. Der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur vierten Folge unserer Sonderreihe Völlig ferngesteuert, Fragezeichen, kein Tag ohne künstliche Intelligenz. Mein Name ist Philipp Richter und ich freue mich heute ganz besonders, Ihnen meine Gäste vorstellen zu dürfen zum spannenden Thema Konsum vollautomatisch. Nachdem wir also in der letzten Folge, in der gestrigen Folge über autonomes Fahren gesprochen haben, das ist für den ein oder anderen oder die ein oder andere von uns vielleicht noch ein bisschen weiter weg, gehen wir heute zu einem Thema, das eigentlich uns alle betrifft, nämlich zu künstlicher Intelligenz beim Online-Shopping. Und ich habe mir heute zwei Personen ins Studio geholt, die auf dem Gebiet auch richtige Experten sind. Wir haben heute aber mal die Wissenschaft zu Hause gelassen und uns die Politik ins Studio eingeladen, um so ein bisschen die Frage zu stellen, was passiert denn verbraucherschutz- und datenschutzrechtlich in diesem Gebiet? Was gibt es da für Herausforderungen? Was gibt es da für Initiativen? Was passiert da also? Ich begrüße zum einen ganz herzlich Herrn David Profit, geboren in Ludwigshafen am Rhein. Herr Profit ist Jurist, war unter anderem von 2014 bis 2019 Richter am Sozialgericht Mainz und währenddessen schon zeitweise zur Staatskanzlei Rheinland-Pfalz abgeordnet. Dann war er ab 2019 für kurze Zeit außer Landes, nämlich als Referatsleiter beim Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und ist nun aber wieder zurück im schönen Rheinland-Pfalz, nämlich seit dem 18. Mai 2021 als Staatssekretär unter Ministerin Katharina Binz im Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration. Und dort ist er zuständig unter anderem für den Bereich Verbraucherschutz. Herr Profit, ganz herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass Sie sich so kurz nach Amtsantritt schon Zeit für den Datenfunk nehmen.
Sehr gerne, herzlichen Dank für die Einladung.
Zum anderen begrüße ich ebenso herzlich Frau Pia Schellhammer, geboren in Mainz und aufgewachsen im rheinhessischen Oppenheim. Also wir sind heute komplett rheinland-pfälzisch aufgestellt. Das wollte ich nochmal hervorheben. Sie ist seit der Landtagswahl 2011 Landtagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag und auch gerade jetzt wieder im neu gewählten. Pia Schellhammer ist parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Fraktion. Sie ist verantwortlich unter anderem für das Thema Digitalisierung. Und sie ist vor allem auch langjähriges Mitglied der Datenschutzkommission des Landtags, aus der der LFDI ja einmal hervorgegangen ist und die den LFDI immer noch in seiner Tätigkeit unterstützt. Frau Schellhammer, auch Ihnen ganz herzlich willkommen beim Datenfunk.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf den Austausch.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe Ihnen sozusagen ausgebreitet, dass wir prominent und kompetent besetzt sind für das heutige Thema und wir beschäftigen uns heute tatsächlich mal mit etwas, das wir doch zumindest die meisten von uns immer wieder gerne tun oder es auch immer wieder tun. Über das gerne kann man vielleicht streiten, aber ich glaube, es liegt doch vielen nah und ist ein alltägliches Thema, nämlich Shoppen. Ja? Und zwar Shoppen im Internet, nicht im Laden, in der Ladenzeile. Das war ja gerade übers letzte Jahr zu Pandemiezeiten nochmal verstärkt. Also die Online-Verkaufsbranche hat, glaube ich, so stark geboomt. Ich weiß nicht, ob wie noch nie, aber zumindest war sie sehr gut im Geschäft. Und wir beschäftigen uns deshalb im Rahmen der KI-Woche mal mit dem Thema, wie vereinfachen und beeinflussen denn, ich sage es mal ein bisschen breiter, Algorithmen und künstliche Intelligenz, ob das immer alles künstliche Intelligenz wirklich ist, da kann man drüber diskutieren, aber wie beeinflussen solche datengetriebenen und lernenden Systeme unser Einkaufserlebnis im Netz? Ja, es geht also darum, wie funktionieren Online-Shops heutzutage? Wie wird das Einkaufsverhalten der Kunden und wie wird die persönliche Beziehung zu den Kunden aufgrund dessen, was man über die Kunden erfahren kann, gestaltet? Ja, also auch, was ist daran gut für Verbraucher und Verbraucherinnen? Was sollte und könnte besser gemacht werden? Was ist fair? Was ist unfair? Was sollte reguliert werden? Und wie kann man in diesem Bereich regulieren? Jetzt kann man sich ja erstmal hinstellen und sagen, was ist denn überhaupt das Problem? Ihr Daten- und Verbraucherschützer wieder, Eigentlich tun die Online-Händler ja nichts, was andere Händler nicht auch tun. Oder sie versuchen es den Kunden möglichst angenehm zu machen, sie versuchen sie in eine Stimmung zu bringen, dass sie kaufbereit sind. Das macht doch jeder Händler, das macht doch jede Werbung. Ja, das Ganze soll ja auch für uns ein angenehmes Erlebnis sein. User Experience ist dann so ein Schlagwort. Aber wir sprechen da im Einzelnen drüber. Herr Proffitt, wenn ich Sie zum Eingang fragen darf, welche Rolle spielt denn das Online-Shopping, auch in der Form, wie es jetzt sich inzwischen gestaltet, aus Sicht des Ministeriums, und wie ist Ihr Blick auf das Thema?
Ja, als Verbraucherstaatssekretär bin ich unter anderem zuständig für den wirtschaftlichen Verbraucherschutz, und der hat zum Ziel, die wirtschaftlichen Interessen der VerbraucherInnen zu wahren und ihre Rechte zu stärken. Man kann es kurz auf die Formel bringen, dass sie auf Augenhöhe mit dem Unternehmen verhandeln können. Das ist ein großes Ziel. Das wissen wir auch aus dem Zivilrecht bei dem analogen Kauf. Da gibt es in der Regel ein Ungleichgewicht zwischen denen, die anbieten, und denen, die nachfragen als Verbraucherinnen. Und im Onlinehandel wird das besonders sichtbar, weil der Onlinehandel im Hintergrund Algorithmen einsetzt und auch Elemente künstlicher Intelligenz für Werbung, Targeting, Retargeting, um damit Geld zu verdienen. Und man kann sagen, der Handel verkauft nicht nur Gegenstände an die VerbraucherInnen, sondern verkauft auch deren Daten unter Umständen weiter. Was bedeutet das denn jetzt? Das bedeutet, modernste Datenverarbeitungssysteme sammeln Informationen über die KundInnen und bereiten diese mit fortgeschrittensten statistischen anderen Lernverfahren auf und generieren damit Wissen. Ob man nun dieses Verfahren als künstliche Intelligenz bezeichnen sollte, darüber kann man viel streiten. Aber eins steht fest, diese Systeme suchen ständig nach neuem Wissen darüber, wie man die einzelnen Kundinnen zum Kauf bestimmter Produkte bringen kann, und am besten so, dass diese das gar nicht als störend betrachten, sondern als besonderen Service, als besonders angenehme User Experience. Aber Wissen ist nun mal Macht, und mit dieser Macht kann man beeinflussen, und da beginnen die Themen, mit denen wir uns sehr ernsthaft beschäftigen müssen. Aus Verbrauchersicht kann dieses, meine geheimen Wünsche zu kennen, einerseits tatsächlich sehr angenehm sein, weil diese Prozesse das Leben einfacher oder schöner machen. So wird von uns keiner mehr auf Navigationshilfen verzichten wollen. Es ist auch nett, wenn mir nur solche Filme empfohlen werden, die mir mutmaßlich auch am besten gefallen. Was aber, wenn mir andererseits bestimmte Produkte oder auch Nachrichten gar nicht mehr angeboten werden, die mir tatsächlich auch gefallen würden und die möglicherweise für mich sogar besser oder billiger wären? Dann stellt sich die Frage, warum eigentlich nicht? Ist das ein schlechter Algorithmus oder steckt da Marktmacht und eine Geschäftsidee dahinter? Oder ist es sogar ein gezielter Ausschluss oder gar eine Diskriminierung? Wenn ich nicht weiß, ob und warum ich bestimmte Produkte angeboten bekomme oder eben nicht angeboten bekomme, dann bin ich eben gerade nicht auf Augenhöhe mit den Händlerinnen und Händlern. Noch deutlicher wird es beim Preis. Es ist nicht fair, wenn ich Produkte zu einem vergleichsweise hohen Preis angeboten bekomme, während andere das gleiche Produkt auf derselben Plattform günstiger kaufen können, weil man weiß, dass ich mir die 10 Euro mehr leisten kann und leisten werde. Das ist dann alles schon nicht mehr so toll.
Ja, darf ich da, entschuldigen Sie, wenn ich an der Stelle ganz kurz reingehe. Von diesen Preisdiskriminierungen hört man ja immer wieder. Aber gibt es dafür eigentlich inzwischen Belege? Ich glaube, das ist immer so hängt so ein bisschen im Unklaren. Gibt es das jetzt oder gibt es das nicht?
Ja, ist zutreffend, das hängt ein Stück weit im Unklaren. Man hat aber inzwischen starke Belege gefunden, auch wenn die Firmen den Einsatz solcher Möglichkeiten regelmäßig bestreiten. Ein Beispiel: im Jahr 2000 hat ein Kunde bei Amazon bemerkt, dass er für eine bestimmte DVD 4 US-Dollar weniger zahlen musste, wenn er dafür sorgte, dass seine sogenannte Cookie-Daten zuvor gelöscht wurden. Cookies sind ohnehin ein sehr großes Thema. Mit den Cookies, kleinen Textdateien über einen vorherigen Besuch der Unternehmensseite, hatte er wohl eine Information von sich hinterlassen und die hatte dann zur Folge, dass ihm das Produkt zum höheren Preis angeboten wurde. Das heißt, die Preisgabe seiner Daten war letztlich für ihn mit finanziellen Nachteilen verbunden. Die VerbraucherschützerInnen nennen das personalisierte Preise. Die Unternehmen bestreiten noch den Einsatz solcher Preisalgorithmen, aber es ist technisch möglich. Und wir wissen, dass was möglich ist, wird auch gemacht, um den Rohstoff für solche Prozesse zu Angebot zum Preisbildung, stellen eben die Daten der VerbraucherInnen dar, die dargelassen werden und genutzt werden.
Ja, also solche Entscheidungen jetzt, wem biete ich welchen Film an, wem biete ich welchen Preis für den Film an? Egal, ob das jetzt im Einzelnen, ich nenne mal in Anführungsstrichen, einfacher Algorithmus ist oder tatsächlich schon etwas, was man als künstliche Intelligenz bezeichnen würde. Das erinnert mich schon ein bisschen an die Diskussion, die wir auch in der Folge gestern bei den autonomen Fahrzeugen hatten. Erstmal geht es um die Daten, die dafür gebraucht werden. Also diese, egal ob fortgeschrittene künstliche Intelligenz oder verhältnismäßig einfach, es muss erstmal viel an Informationen über die Kunden und Kundinnen gesammelt werden. Und da sieht man natürlich sofort die Verbindung. Deswegen passt das hier auch so schön zwischen Datenschutz und Verbraucherschutz. Frau Schellhammer, der Datenschutz dient ja eigentlich vor allem dazu, dass Bürgerinnen und Bürger selbstbestimmt leben können. Ja, ist ja nicht Selbstzweck. Es geht ja nicht darum, irgendwie Daten sicher zu verwahren, sondern um eben dafür zu sorgen, dass man selbst entscheiden kann, was man möchte. Und hier wird das so ganz greifbar. Ja? Früher Volkszählungsurteil, da hat man noch drüber geredet, wenn jemand was über mich weiß, dann fühle ich mich vielleicht eingeschüchtert, sogenannter Chilling-Effekt, und verhalte mich nicht mehr ganz natürlich, wie ich würde. Aber hier wird doch ziemlich direkt versucht, mit Wissen über Menschen sie zu etwas zu bringen. Ja? Man muss nicht gleich von Manipulation, aber von Beeinflussung kann man schon sprechen, denke ich. Also wie sehen Sie die Rolle des Datenschutzes hier beim Einkaufen im Internet?
Es ist ganz natürlich das Anliegen der Unternehmen, so viele Daten wie möglich, so viel zu wissen wie möglich über die Kundinnen und Kunden und dann eben auch gezielt zu beeinflussen. Also gezielte Empfehlungen zu geben auf Grundlage der jeweiligen Daten, das ist das Ziel. Ich meine, wir kennen es auch aus der Offline-Welt, wenn ein Verkäufer, Verkäuferin viel über eine Person weiß, dann kann er oder sie auch zielgenau beraten beim Kauf bestimmter Produkte, aber auch möglicherweise rausbekommen, ob hier auch einer Person ein teureres Produkt angeboten werden kann. In der Online-Situation ist es aber natürlich noch viel deutlicher, weil noch viel mehr Daten gesammelt werden können. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Es gibt zum Beispiel Möglichkeiten, je nachdem, wie eine Person tippt, Schlussfolgerungen auf den Gemütszustand der Person aktuell zu schließen. Und das ist mit einer großen Rechenleistung, die mir auch immer jährlich steigt, und Wahrscheinlichkeitsmodellen gut möglich. Das heißt, ich weiß nicht nur, hat ein Kunde oder eine Kundin viel Geld in der Tasche, sondern ist sie gerade gut oder schlecht drauf. Und das müssen wir uns eben verdeutlichen. Und zum Beispiel ist dann eine Verkäuferin, also so ist es im Offline-Bereich, kann man sich das so vergleichen, dass wie wenn eine Verkäuferin in dem Moment einen Knopf im Ohr hätte. Man ist quasi eine gläserne Kundin, ein gläserner Kunde, und man weiß dann genau über den jeweiligen Kreditrahmen, über die Schwächen, welche Art tatsächlich der Lebenssituation dahinter steckt, und das muss man sich eben verdeutlichen. Aber wir können auch gerne noch einen Schritt weiter gehen, wenn wir das Ganze auch mobil denken. Es gibt ja auch schon Ansinnen, das Offline und Online zu verschmelzen. Nämlich, wenn man einen Laden betritt und vielleicht gerade hungrig ist, dass man gezielt eine Werbung für ein Mittagessen angeboten wird. Das klingt jetzt erstmal praktisch. Ich finde es eigentlich gruselig, weil das Smartphone gibt ja eben diese Daten in dem Moment auch preis und kann zum Beispiel dann auch bestimmte Produkte eben etwas teurer anbieten oder einen Euro billiger, wenn mir gerade danach ist. Und das muss man sich vergegenwärtigen.
Ja, Herr Proffitt hat ja auch gerade schon darauf hingewiesen, dass da schnell Situationen entstehen können, die dann alles andere als auf Augenhöhe stattfinden.
Ja, und daher entscheidet ja der Datenschutz, indem er vorgibt, welche Verarbeitung personenbezogener Daten zulässig ist und welche Verarbeitung eben nicht. Das entscheidet ja ganz maßgeblich darüber, mit welcher Art von Beeinflussung und Diskriminierung wir konkret in unserer Gesellschaft zu tun haben oder was wir davon noch akzeptabel oder gar fair finden oder als auf Augenhöhe betrachten. Und da ist ganz entscheidend, wie wir mit dem Datenschutz vorankommen. Nun ist es aber leider auch so, dass viele Online-HändlerInnen eben bisher gar nicht fragen, ob ihre KundInnen mit solchen Verarbeitungen überhaupt einverstanden sind. Und wenn es dann natürlich versteckt ist, wir kennen das alle ganz tief in den AGBs oder den Datenschutzerklärungen, und da verklausuliert ist, bringt es auch relativ wenig. Da ist es dann zum Beispiel, solche Daten dürfe man verarbeiten, weil es zum Vertragszwecke erforderlich sei. Was steckt denn dahinter? Aus meiner Sicht ist es aber häufig äußerst zweifelhaft, welche Formulierungen da angewandt werden. Aber selbst wenn man tatsächlich mal eine ausdrückliche Einwilligung eingeholt bekommt, bliebe die Freiwilligkeit dieser Einwilligung beim Onlinehandel problematisch. Nämlich, wenn ich einmal eingewilligt habe, weil ich sonst Nachteile erwarte, dann ist es auch nicht auf Augenhöhe. Also wenn zum Beispiel Nachteile ein höherer Preis zu befürchten wäre, dann ist das natürlich auch problematisch, weil es dann nicht freiwillig ist. Und eine Einwilligung darf eben gerade nicht daran gekoppelt sein, dass ich anderweitig auch Nachteile habe. Und das ist oft Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht ersichtlich.
Glauben Sie denn, die Menschen ahnen schon was von diesen Zusammenhängen? Ist das schon Wissen, von dem man ausgehen kann, oder ist das vielen noch verborgen?
Naja, ahnen. Also wenn ich zuerst eine Google-Anfrage gemacht habe nach Wanderschuhen und mir dann eine Werbeanzeige in einer anderen App angezeigt wird für Wanderschuhe, ich glaube schon, dass viele ahnen, aber welche Dimension dahinter steht und was die Unternehmen vielleicht inzwischen auch generell über ihre Kunden wissen, das vielleicht in der Dimension nicht. Wir wissen umgekehrt oft wenig, was konkret die Unternehmen alles über uns wissen. Und hier ist es für mich einfach aus dem Gleichgewicht geraten. Das muss man deutlich sagen. Und es gibt sicher auch einige, denen das möglicherweise egal ist oder sie auch resigniert haben, weil sie schon merken, dass viele Daten über sie gesammelt werden, wenn eben die Wanderschuhe in anderen Apps angezeigt werden. Aber es gibt auch einige Bürgerinnen und Bürger, die wollen das nicht und werden nach ihrer Wahrnehmung hier immer mehr auch mit ihren Daten gespeichert. Und ich glaube, das muss man auch bewusst machen, welche Dimension der Datenspeicherung inzwischen möglich ist.
Ja, Frau Scheller, mal noch kurz, wo liegen denn Ihrer Meinung nach die größten Probleme für die Verbraucher und Verbraucherinnen? Hier, wo beginnt dieses Ungleichgewicht? Erst bei dem Händler, der viel über die Kunden weiß, oder schon vorher? Darin, dass sie eben darüber nichts wissen, in diesem Ungleichgewicht? Also wo ist hier ein Ansatzpunkt, wo man diesen Ausgleich Verbraucherschutz, Datenschutz politisch herstellen könnte?
Also ganz problematisch ist die fehlende und grundlegende Transparenz gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die Algorithmen und die KI-Prozesse, die Entscheidungen im Onlinehandel beeinflussen und sich an den Kundinnen und Kunden anpassen, werden derzeit als Geschäftsgeheimnis bezeichnet. Das heißt, wir wissen gar nicht, was dahinter steht. Das ist vollkommen eine Blackbox. Man weiß aber nicht, nach welchen Merkmalen die Kundinnen und Kunden sortiert werden oder ob etwa darunter Merkmale sind, die wegen gewollter oder ungewollter Diskriminierung einfach gar nicht eingesetzt werden dürfen. Und hier brauchen wir dringend mehr Transparenz.
Da gebe ich Frau Schellhammer vollkommen recht. Und glücklicherweise ist in dieser Hinsicht aber auch schon einiges im Gange. Die Europäische Union hat zum Beispiel 2019 die Verbraucherrechte-Richtlinie modernisiert und dann Regelungen eingeführt, um die Unternehmen zu verpflichten, Kundinnen und Kunden ausdrücklich darüber zu informieren, wenn Preise aufgrund persönlicher Profile zustande kommen. Das müssen Sie nach strengerer Auslegung auch jetzt schon nach der Datenschutzgrundverordnung, aber das wäre dann im Hinblick auf die Preisgestaltung doch nochmal eine deutliche Klärung und Verbesserung. Und ich will noch dazu fügen, es findet ja auf europäischer Ebene auch gerade eine große Auseinandersetzung statt zum Thema Werbecookies und der Frage, die Frau Schellhammer mit den Wanderschuhen angesprochen hat. Bei mir sind es in der Regel Schwimmleinen oder Schwimmbadzubehör, weil ich Vorsitzender eines großen Sportvereins bin, der ein Schwimmbad betreibt. Und es kann kein Zufall sein, dass ich im ganzen Internet von Schwimmleinen verfolgt werde, wenn ich da surfe und vorher eben nach einem Angebot geschaut hatte. Und das nervt Verbraucherinnen und Verbraucher auch und da braucht man auch dringend den Riegel.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe oder auch so richtig wahrnehme, die Unternehmen bestreiten doch also personalisierte Preise festzulegen, oder?
Ja, das ist richtig. Aber zum einen würde die EU nichts regeln, wenn es überhaupt keinen Regelungsbedarf gibt. Und
ja, das ist ein gutes Indiz, ja.
Andererseits muss man auch sagen, unabhängig davon ist das eine Gefahr für den einheitlichen Markt in Europa. Und dann ist es auch richtig, dass sowas abgemahnt werden kann. Das ist ja ein sehr probates Mittel im Verbraucherschutzbereich. Nicht sehr geliebt in anderen Bereichen, aber im Verbraucherschutz ist es ein sehr, sehr probates Mittel, das auch die Verbraucherzentralen nutzen und andere Akteure. Und das ist dann für die Unternehmen eine deutlich höhere Hürde, dieser Gefahr ausgesetzt zu sein. Die Richtlinie auf europäischer Ebene muss noch in dem Jahr in Deutschland umgesetzt werden. Stichtag für die Händler wäre dann der 28. Mai 2022. Und durch die Möglichkeit abzumahnen, können dann eben die Verbraucherschutzverbände für die VerbraucherInnen tätig werden und Missbräuche an der Stelle angehen. Und das erhöht auch die Schlagkraft für einen gut funktionierenden Markt.
Ja, das sind ja schon Fortschritte, aber es ist noch lange nicht so weit, dass wirklich Algorithmen auch vollständig offengelegt werden müssen. Also ich freue mich natürlich über Fortschritte, aber insgesamt sollen die Plattformen ja zukünftig auch zumindest stärker darüber aufklären, warum eine bestimmte Anzeige oder Information zu sehen ist. Zum Beispiel, welche Parameter werden verwendet, um Produkte in einer bestimmten Reihenfolge anzuzeigen. Das wird mir als Kundin oder Kunde nicht offensichtlich. Und nur so kann ich dann auch eine bewusste Kaufentscheidung treffen. Denn nur wenn ich weiß, warum mir ein Produkt angeboten wird, kann ich auch hinterfragen, ob das wirklich das Produkt ist, das ich kaufen möchte. Und das bedeutet noch mehr Transparenz für den Bestellvorgang und das ist auch dringend notwendig. Denn erkenne ich auch, ob und welche Daten über mich von einem Händler gesammelt werden. Und dann kann erst jeder von uns hinterfragen, ob das überhaupt zulässig ist. Und gegebenenfalls eben diese Schlagkraft, also die betroffenen Rechte aus der Datenschutzgrundverordnung, also Auskunft, Löschung oder Berichtigung, dann erst auch ausüben. Und hier greifen also, und das ist das Schöne auch an diesem Podcast, Verbraucherschutz und Datenschutz direkt ineinander.
Ja, ich habe das auch in der Vorbereitung auf die Sendung mir ein bisschen angeschaut. Ich meine, das, was Sie jetzt gerade zuletzt dargestellt haben, ist auch in der Verbraucherrechte-Richtlinie drin oder in einer anderen Richtlinie. Da bin ich sehr gespannt drauf, dass man eben dann angezeigt bekommt, das hast du, also so stelle ich es mir vor, das hast du jetzt, bekommst du angezeigt, weil du dir die ganzen letzten 2 Wochen nur Folgendes angeschaut hast oder das hier. Vielleicht erschrickt man sich dann auch manchmal nochmal, was da alles auftauchen könnte. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Aber gut, damit haben wir einen Blick auf das Thema Transparenz geworfen. Das ist ein großes Thema. Ist natürlich auch ein Thema, also bei dem man versucht, die Verbraucherinnen irgendwie zu ermächtigen, sich selbst zu helfen, selbst zu erkennen, in was für einer Umgebung bewege ich mich denn. Was gibt es noch für Ansatzpunkte? Also für uns beim LFDI ist ein Thema, das im Zusammenhang mit Online-Shops häufig auftaucht, dass die keine Gastbestellungen ermöglichen immer wieder. Das heißt, man muss ein Kundenkonto anlegen und über ein festes Kundenkonto kann man natürlich länger und besser ein Profil bilden über Menschen. Geht nicht nur so, aber das ist eine Möglichkeit. Frau Schellermann, was halten Sie von einer grundsätzlichen, ausdrücklichen Pflicht, Gastbestellungen zu ermöglichen?
Also es gibt ja inzwischen einige Online-Shops, die das zum Glück anbieten, aber das löst noch nicht das gesamte Problem. Also es ist sicherlich von Vorteil, wenn es angeboten wird, aber alleine ein Kundenkonto ist ja nicht die einzige Möglichkeit, eben Daten zu sammeln, sondern auch über Cookies und andere Tracking-Verfahren oder zum Beispiel, wie ich vorhin erwähnt habe, wie gerade jemand tippt. Das sind ja Informationen, die ich abrufen kann, die unabhängig von einem Kundenprofil sind. Es wird sicherlich für Kundinnen und Kunden, die das möchten, ein Stück mehr Selbstbestimmung über ihre Daten bedeuten, wenn sie eben eine Gastbestellung tätigen könnten. Aber die Händlerinnen und Händler müssen ja trotzdem aus steuerlichen Gründen die Daten über die Gastbestellungen aufbewahren. Aber sie dürfen eben kein Kundenprofil erstellen, das sich dann mit weiteren Daten nach und nach auch füllt. Man müsste jetzt prüfen, ob es Branchen gibt, in denen ein Kundenkonto vielleicht wichtig wäre, aber sicherlich ist diese Überlegung bedenkenswert.
Welchen Ausblick haben Sie beide denn auf das Thema? Wir haben jetzt über Transparenz hauptsächlich gesprochen bisher. Das scheint für den Gesetzgeber auch das greifbarste Thema zu sein. Woran muss man noch denken, Herr Proffitt?
Also auch wenn die aktuellen und beschriebenen Transparenzansätze meines Erachtens in die richtige Richtung gehen, müssen wir uns, glaube ich, an verschiedenen Stellen was klar machen. Es gibt ja die Möglichkeit, eine rein formale Transparenz vorzusehen. Und ich habe gerade letzte Woche diskutiert mit einem Unternehmen und auch kritischen Akteuren im Verbraucherdatenschutz. Und das Unternehmen hat gesagt, wir sind ja transparent. Wir legen ja offen mit Hinweisen, was wir mit den Daten machen, wo die hingehen. Und es stellt sich dann raus, das waren 75.000 Zeichen, die man lesen muss. Das ist natürlich für einen Verbraucher, der jetzt gerade mal irgendwie an der Stelle was kaufen möchte, eine ziemliche Überforderung. Und dann hatte jemand diese Seite geprüft und es wurden quasi 300 Drittanbieter einbezogen in den Online-Shop. Und auch das kann man kaum überblicken. Das heißt, man muss schon sehr einfach auch klar machen, was da eigentlich passiert und es auf das Grundlegende zurückführen, nämlich dass an der Stelle Daten verkauft werden und was mit diesen Daten passiert und ob da Einverständnis besteht oder nicht. Sonst führt man das Ganze ins Absurde. Die Personalisierung bei KI-gestützten Online-Shopping, und das ist das andere, beschränkt sich in Zukunft nicht auf Produktempfehlungen und auf Preisgestaltung, sondern auf das, die Werbewirtschaft sagt und die Online-Shop-Anbieter, auf die User Experience, also das gesamte Erlebnis der Nutzerinnen und Nutzer. KI-gestützte Systeme passen also nicht nur Produkte und Preise an, sondern auch die Menüführung, redaktionelle Inhalte, Bildmaterial und auch die individuelle Beratung durch Chatbots und Sprachassistenten. Die Kundinnen sollen also eine Umgebung vorfinden, die individuell auf sie zugeschnitten ist. Kann man sich so ähnlich vorstellen, wie wenn man in eine Parfümerie reingeht und dann sofort jemand kommt und sagt, möchten Sie mal das probieren? Was brauchen Sie? Ist das für Sie wichtig? Und aber wenn ein Verkäufer oder eine Verkäuferin alles über sie wüsste und anfängt, sie zu manipulieren, dann wird es für uns im realen Leben sehr schwer. Und das ist in der Online-Umgebung aber eine deutlich größere Gefahr, weil da Daten auch rangekarrt werden, die an anderer Stelle gesammelt wurden. Und das muss man im Blick behalten. Das hat Vor- und Nachteile für die VerbraucherInnen. Und ich denke, Aufgabe von Verbraucherschutz ist es an der Stelle, nicht nur über die Nachteile aufzuklären, sondern Nachteile auch tatsächlich anzugehen und zu verbieten. Es ist eben nicht nur die Einwilligung, die gebraucht wird, sondern müssen auch die Schutzbedürftigkeit anschauen. Und es ist für uns sehr schwer, uns in diese ganzen Themen intensiv reinzudenken. Da sind Unternehmen oft viel weiter, weil sie auch größere Teams haben. Aber diese Entwicklung in Zukunft durch kluge Regulierung so zu gestalten, dass Fairness und Selbstbestimmung hochgehalten werden, das scheint mir eine der wichtigsten verbraucherpolitischen Aufgaben der nächsten Jahre, wenn auch nicht die unkomplizierteste.
Das glaube ich auch nicht. Ja, Frau Schellhammer.
Ja, ich glaube, wir müssen uns die Dimensionen bewusst machen, was das Sammeln von Daten und die dadurch mögliche Manipulation tatsächlich auch bedeutet. Wir sollten klar Regeln auch für den Onlinehandel schaffen, aber auch uns bewusst sein, dass das, was im Onlinehandel passiert, weit über das hinausweist. Denn Strategien, Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu bringen, also ich habe Daten über jemand und ich kann die Daten nutzen, um jemand zu einem bestimmten Verhalten, also in dem Fall kaufen zu bringen, können ja in andere Bereiche übertragen werden. Und zum Beispiel auch auf den Bereich der politischen Beeinflussung, die Diskussion hatten wir ja auch, aber auch die Versorgung mit relevanten Informationen. Welche Nachrichten zeige ich zum Beispiel jemanden an, kann auch eben auf Basis von Algorithmen hergestellt werden. Und das hat ein erhebliches Diskriminierungsproblem, weil ich habe den Zugang zu bestimmten Nachrichten an der Stelle nicht oder gerade zu bestimmten Nachrichten. Und dann hat es auch ein Problem mit der politischen Beteiligung und letztendlich auch mit unserer Demokratie. Und das sollte uns bewusst sein. Und deswegen lohnt es sich auch für den Onlinehandel und die Regulierung in dem Bereich so zu streiten, weil was wir dort in dem Bereich geschafft haben, können wir dann auch für die anderen anderweitige Anwendung von Algorithmen und datenbasierten Systemen und auch die entsprechend besprechende Verhaltensbeeinflussung ableiten. Und deswegen lohnt es sich, so intensiv über den Onlinehandel zu sprechen, um uns bewusst zu machen, welche Dimension durch die Datensammlung eben möglich ist.
Ja, also das finde ich auch, das weist weit darüber hinaus, auch wenn man denkt jetzt, Online-Shopping, das ist so ein hedonistisches Vergnügen, das wir uns alle gönnen und das wäre so ein Luxusproblem. Nee, ich glaube auch, dass das zum einen auch schon dort natürlich die Selbstbestimmung der Menschen bei ihrer wirtschaftlichen Beteiligung am Leben ganz deutlich betrifft. Aber dass das auch, ich habe auch immer das Gefühl, das ist so ein bisschen ein Versuchsfeld auch, ja, für andere Bereiche. Und das mit dem Blick zu haben, ist sicher sehr wichtig. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir schon langsam zum Schluss heute. Und ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für den Besuch im Datenfunkstudio.
Gerne.
Sehr gerne.
Dann sage ich das, was ich in jeder Folge sage. Falls Sie Fragen zu Datenschutz und Informationsfreiheit haben, besuchen Sie unsere Webseite www.datenschutz.rlp.de. Falls Sie Anmerkungen, Fragen, Wünsche und so weiter zum Podcast-Programm haben, dann wenden Sie sich wie immer an poststelle@datenschutz.rlp.de. Ja, und dann hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, nämlich morgen beim Datenfunk.